jedes Jahr dasselbe Theater. Man könnte durchdrehen. An der ersten roten Ampel einfach Gas geben. Aber jedes Jahr fährt man anschließend wieder zur Arbeit. Diszipliniert. Trennt sich morgens von Frau und Kind. Und Tag für Tag, um 7 Uhr früh, der Wetterbericht. Warum tut man das? Weshalb? 200, 300 Mal an der Ampel gestanden und das Wetter gehört. 20 Jahre lang. Macht 5000 Mal. 5000 Wetterberichte auf dem Hinweg. 5000 Wetterberichte auf dem Rückweg. 10.000 Wetterberichte. 5000 Mal hin, 5000 Mal her, 10.000 Mal das Wetter. Im Winter sagt man Graupelschauer vorher und nur selten Schnee in der Ebene. Im April ist es wechselhaft, im Mai instabil, im Sommer oft regnerisch. Sommerzeit ist nun mal Regenzeit nördlich der Alpen. Auch wenn es jedes Jahr aufs Neue niemand wahrhaben will. Keiner in die Statistik guckt oder ihr glaubt. Und dann, bestenfalls, wenn zufällig eine Portion unverdientes Glück übrig sein sollte, ein goldener Herbst. Ob das sein kann, fragt man sich doch irgendwann, wenn man bei Trost ist. 10.000 Mal hat man vor dem Wetterbericht die Nachrichten gehört. Sich wiederholende Kurzmeldungen über Pleiten und Entlassungen, Bürgerkriege, Banküberfälle mit Menschenraub, Naturkatastrophen. Ein bisschen was vermischt ist dazu Sport. Am Jahresende dann die Berichte von Feierlichkeiten. Der Choral des schlechten Gewissens. Oder am Anfang des neuen Jahres, wenn man noch müde vom Feiern ist, schließlich strengt Feiern an. Die Fortführung des Wetters und alles andere, was Konjunktur hat, wie beiläufig vorweg. Man sitzt wieder im Wagen und hört Nachrichten, wie immer. Nur jetzt, auf der 10.001. Fahrt, mit frischen Kindertränen im Rücken. Natürlich kriegt man die Tränen an so einem Tag verabreicht, ausgerechnet am ersten, dem angeblich ersten, diesem vorgeblich weißen Tag kriegt man die Tränen verpasst. Ohne Logik ist das nicht. Der letzte Tag, an dem man wie immer hetzen musste, um nach Hause zu kommen, liegt gerade 48 Stunden zurück. 48 Stunden minus 8, um genau zu sein. Also keine 40 Stunden, in denen wie immer nichts passiert ist. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das genau ist es. Genau das muss es sein. Es ist auf keinen Fall auszuhalten, dass nichts passiert ist. Ein bisschen mehr Gehetze als sonst hat man noch. Klarerweise, wie anders. Damit fing es an, behaupte ich. Wie es immer anfängt an Silvester und ähnlichen Tagen. Eine Handvoll Kleinigkeiten müssen noch erledigt werden, um die Erwartungen nicht schon offensichtlich zu enttäuschen. Getränke kaufen auf den letzten Drücker, das bestellte Fleisch am Stadtrand abholen, wo der Schlachter ein Geheimtipp ist, das vergessene Weißbrot noch auftreiben, so Zeug. Und wer sonst als der Vater hetzt fürs Weißbrot zum Fondue? Überhaupt, Fondue. Es verbraucht angenehm viel Zeit am Abend. Was an einem langen Abend des Wartens, des schieren Wartens auf sein schieres Ende willkommen ist. Die Pausen stopft man mit Weißbrot. Warum? Nicht, weil es satt macht und du ewig essen kannst. Weißbrot und Fondue verbrauchen den Abend. Den Rest besorgen die paar Raketen. Wir sind zwar immer noch gegen die Knallerei. Brot statt Böller hieß es früher mal, vielleicht erinnert sich wer. Aber nicht gegen den Spaß und schon gar nicht gegen ein Kind, das seinen Vater knallen sehen will. Auch wenn es sich jedes Jahr wieder vor Angst in die letzte Ecke verkriecht, sobald einer abgeschossen und über dem Haus verschwunden ist, ohne bei der Explosion gesehen worden zu sein. Oder war es letztes Jahr anders? Vorletztes Jahr? Nein. Gebettelt hat sie, dass ich Raketen kaufe. Papa! Und ich? Natürlich habe ich welche gekauft. In Vorbereitung, in unsicherer Vorfreude. Ha! Auf Neujahr, dem weißen Herz der Tage, diesem ersten aller Tage, an dem klarerweise nichts neu ist, die reine Fortsetzung des Immergleichen. Schließlich hat das Jahr noch immer genauso kleinteilig mit stummen Vorwürfen und wortlosen Blicken angefangen, wie das alte mit kleinteiligen Ansichten und kurzatmigen Erklärungen aufhörte. Tonlos, wenn es das gibt, hat sie bei der Übergabe geheult, ohne irgendwas zu sagen. Ich nehme an, aus Ratlosigkeit, Kinder sind nun mal Kinder. Die Erschöpfung bricht plötzlich hervor, ich hab's geahnt, glaube ich. Auch der Mutterblick über ihren weinenden kleinen Körper hinweg an mich abzusehen. Ihr gegenstandsloser Vorwurf. Wie immer ein reiner, unwissender und unschuldiger Vorwurf. Er ist Prinzip und hatte nur auf seinen Moment gewartet. Und natürlich eignen sich diese durch und durch konstruierten Höhepunkte bestens. Silvester und Neujahr. Sind echte Größen. Fast so wie, sagen wir, Muttertag, an dem auch immer geheult wird. Als wäre es der offizielle Termin der ewigen Legitimationen. Erst heult die Mutter, weil nichts und niemand so ist, wie sie es sich vorgestellt hat. Dann heulen die Kinder aus Erschöpfung. Und schließlich schmeißt der Vater ein Glas an die Wand und heult aus Scham über seine Entgleisung. Aber Silvester, Als letzte Kurve an der elenden Steigung zum Pass ist nicht wirklich schwächer. Und Neujahr dann, die breite, helle Passhöhe, die das Tal noch hinter sich versteckt. Enttäuschend kahl ist sie, als wir um die letzte Biegung herumkommen und der weiße, jetzt endlose Himmel auftaucht, darin das weiße Banner mit der schwarzen Jahreszahl über dem höchsten Punkt, dem weißen Herz der Reise. Die letzte Kurve, die letzte Biegung, der weiße, endlose Himmel. Das ganze Jahr ist man unten um den kleinen Berg herumgefahren, immer im Kreis. Aber Anfang Dezember muss man in die Steigung, jedes Jahr neu, den Pass hinauf. Und glaubt immer, es müsste was passieren oder das, was passiert wäre. Dass irgendwas zum Beispiel zu Ende gegangen wäre. Dass man etwas hinter sich gelassen hätte im Raketenregen, unterm Banner. Ein Land unbeantworteter Fragen zum Beispiel. Mitsamt den weinenden, erschöpften, verängstigten Kindern. Nur müsste dann ja etwas anderes anfangen. Glaubt man etwa, das Land der Antworten liegt vor einem? An einem zufälligen Datum? Einem komplett zufälligen Moment, der über die Weltkugel willkürlich verteilt ist? An fast jedem Ort der Welt findet das Feuerwerk zu einem anderen, eigenen Zeitpunkt statt, der nur von konstruierten Beliebigkeiten bestimmt ist. Zwei benachbarte Inseln irgendwo im Pazifik feiern 23 Stunden entfernt voneinander. Die einen haben ihren Rausch schon ausgeschlafen, wenn die anderen noch die mobile Bühne für das Fest auf dem Dorfplatz aufbauen. Dazu Schaltjahre, Schaltsekunden, willkürlich zu beliebigen Jahreszeiten an beliebigen Orten umgestellte Uhren. Es gibt hier eine gewonnene Stunde, anderswo fehlt eine. Weshalb ist Silvester eigentlich, um so mal zu fragen, überhaupt originell? Präsidenten oder Staatsratsvorsitzende treten an sensationellen Tagen wie Silvester vielleicht zurück. Liebespaare trennen sich, weil dann das Gefühl größer ist, man im gleißenden Licht des Übergangs das Gefühl maximiert. Lustige Gesten reihen sich aneinander, leer wie die Felder des Kreuzworträtsels vom Frauenmagazin im Wartezimmer beim Zahnarzt, Zeitvertreib. Und dabei funktioniert Silvester zuverlässig wie keine andere Uhr. Erinnert sich noch wer an 2000? An die aus dem Boden gestampfte, falls nicht ganz aus der Luft gegriffene Industrie, die den weltweiten Absturz sämtlicher technischen, weil rechnergesteuerten Systeme zu Neujahr vorausgesagt hatte? 2000, als der Kalte Krieg gerade erst aus war. Eine lustige Zeit, betrachtet man sie aus den Augen eines Veranstalters der Unterhaltungsindustrie, der permanent und kontinuierlich Neues auflegen muss, um sie anzuhalten, auszuschalten, zu vernichten. Nichts ist bekanntlich schlimmer als eine tickende Uhr. Deshalb hatte man zu 2000 schon ein paar Jahre zu behaupten durchgehalten, ein neues Zeitalter habe begonnen. Weil die Rechner miteinander telefonieren konnten. Nur weil sie ein Telefonkabel benutzen konnten, um von einer Festplatte in, sagen wir, Berlin zu einer in Rio, New York oder Aserbaidschan den Satz zu kopieren: Hallo, hier regnet es, and how are you? Jahrelang hat man die Leute damit auf die Palme gebracht. Magazine von dem Blödsinn finanziert, ganze Industrien, Werbeviertel und Gesellschaftsordnung stabilisiert mit Hilfe des über 100 Jahre alten Telefons. Faszinierend ist das schon, wenn man so will. Alles ging ja mit einer irrwitzig hohen Fehlerquote vonstatten, die heute kein Arsch mehr akzeptieren würde, damals aber den Abenteuercharakter dieser Pauschalreise in die Unmittelbarkeit betont hat. Die Avantgarde, die Avantgardisten sprachen vom kommunizierenden und deshalb schon intelligenten Kühlschrank. Er sollte wahrscheinlich Pizza backen können, auch wenn sein Besitzer zum Beispiel gar nicht zu Hause ist. Man muss sich diesen Comic wirklich mal vor Augen halten, um klar sehen oder gar denken zu können. Und dann kam glücklicherweise 2000. Und irgendwie musste in der ganzen naturgegebenen Verlorenheit logischerweise eine Steigerung her und sollte sie noch so ärmlich ausfallen. Ein paar leicht frustrierte Kollegen aus der Computerbranche fingen an, von der Apokalypse zu faseln, weil sie schon ewig nicht ertragen konnten, wie unwichtig ihre Arbeit, ihre kleinen Maschinchen und sie selbst samt ihrer Fehler waren. Und ein paar Geschäftsleute zogen nach. Und was passierte? Die Welt gehorchte. Natürlich, wie immer. Ein paar von schlecht bezahlten Menschen in der dritten Welt zusammengelötete Platinen ließen die Menschheit zu diesem unglaublichen und zufälligen Datum glauben, es sei eine neue Zeitrechnung angebrochen. Die Diktatur des Elektrons. Der Katastrophenschutz war flächendeckend in Bereitschaft. Familienväter hockten zu Hause am Telefon. Firmenchefs feierten allein in ihren Büros, als ob sie dort etwas gegen den Zerfall ihres Lebenswerks hätten tun können. Oder weil die Folgenlosigkeit des Zerfalls sie der Lächerlichkeit preisgegeben hätte, die sie in ihren Ahnungen längst besucht, wenn nicht heimgesucht hatte. Mütter saßen mit den Blagen auf dem Schoß und mit Evakuierungsplänen und Taschenlampen in Händen an Fenstern, die Koffer an den Türen zum Verladen bereit. Und was geschah? Nichts. Nichts geschah. Es geschah nichts. Es fehlte wahrscheinlich nicht viel und die Gegenrevolution wäre zuerst ausgebrochen. Nieder mit jeder Kultur hätte man schreien können und zu den Waffen greifen. Aber dann nieselregnete es, was dämpfend wirkte. geradezu beruhigend. Überhaupt soll ja das Wetter einen Einfluss auf den Gang der Geschichte haben. Nur ein paar ausgesprochen kleine Probleme wurden jedenfalls in den stoischen Nachrichten gemeldet. Schon am 2. Januar wusste niemand mehr welche. Ich war echt froh, dass mein Rechner die nächsten Faxe als eingegangen im Januar 1900 abspeicherte. Erst fand ich sie gar nicht und kam mir beim Suchen gleich weniger tot vor. Das Programm habe ich natürlich bis heute so gelassen. Es amüsiert einen halt einfach. Ich weiß auch noch, wir hatten am Morgen, am Neujahrsmorgen des glorreichen Jahres 2000, nur noch ein Ei. Jeder dachte, der andere hätte fürs Frühstück eingekauft. Und so fing das neue Jahrtausend an. Wir stritten uns wortlos um ein Ei. Mit stillen Vorwürfen und Blicken der Enttäuschung. Wer hätte ans Ei denken müssen? Still und stumm stritten wir darum, wer mit schlechtem Gewissen nach dem Frühstück die Küche aufräumt, was am Beginn eines Jahrtausends eine idiotische Tätigkeit ist, und um alles, was jemals zwischen uns fragwürdig war oder werden könnte. Bekannt, wie es ausging. Man trennt sich am Ende. Und meine Lebensgefährtin meinte natürlich, ich hätte das Ei gekriegt. Sie wollte darauf wetten, als ich es ihr vorgestern zum Spaß erzählt habe. Typisch. Aber ich habe verzichtet. Nur genutzt hat es halt nichts. Ich habe das aber auch gar nicht erwartet.
Einmal Silvester verschlafen. Mit klarem Kopf an Neujahr aufstehen und einen Spaziergang machen. Ein helles Neujahr. Einen klaren Kopf. Nur dieses eine Mal. Aufstehen. Rausfahren über leere Straßen, spazieren gehen. Wir werden uns am Abend, am Nachmittag des 1. Januars großartig fühlen. Am 2. Januar noch besser, geradezu überlegen. Es wird nicht sein, als habe man mit dem Rauchen aufgehört. Tausendmal besser.
Dieses Jahr habe ich vorgeschlagen, Silvester zu verschlafen. Aber die beiden haben abgelehnt. Natürlich, man kann ja Silvester nicht verschlafen, ohne zu glauben, gestorben zu sein. Ohne dem Gefühl einer Schwere, einem bleiernen Gewicht, das man mit Wichtigkeit verwechselt. Wir saßen dann doch vor dem Fernseher, den günstigen Sekt im Kühlschrank und warteten auf die Hysterie im Namen der Menschheit. Irgendwann kurz vor dem Essen kamen Nachrichten, unter anderem Nachrichten aus Nablus. Und es ist ja nicht so, dass ich das nicht mehr zusammenkriegen würde. Mache man mir daraus einen Vorwurf. Zuerst hat sie sprachlos davor gesessen. Man hätte abschalten können, aber ich bin nicht dafür, den Kindern alles vorzuenthalten. Wenn sie älter werden und zu begreifen anfangen, fragen sie einen nicht mehr. Mich hat sie gleich gefragt, was die da machen. Was soll man einem Kind antworten? Das ist so eine Art Krieg, habe ich natürlich gesagt. Bürgerkrieg. Es war auch nicht das erste Mal, dass wir über sowas gesprochen haben, weshalb ich geglaubt haben muss, das ginge. Noch eine Woche vorher, eine gute Woche, kurz vor Weihnachten, das sie natürlich mit ihrer Mutter verbringt, die an Silvester dann lieber ohne Kind ausgeht, hatte sie ihren Freund aus dem Kindergarten mitgebracht. Das war ein Ereignis, oder zumindest dazu hochstilisiert, von den Frauen. Dass sie ihren Freund mit zu mir gebracht hat, weil der sonst immer nur zu ihrer Mutter mitgekommen war bis dahin. Sie hatten sich im Tag vertan, Leon und sie, und ihre Mutter hatte gesagt, Freitag, da bist du aber bei Papa. Und sie, das sei doch egal, Leon sollte ganz Kindskopf trotzdem bei ihr übernachten. Es hatte sich so ergeben. Und klar freute meine Lebensgefährtin das, weil nun offensichtlich eine Normalität in die Situation käme. Ich nahm nur alles genauso normal, wie ich es empfand. Kinder machen ja nicht immer ein Aufheben um Komplikationen, vor allem wenn sie konstruiert sind, und holte sie beide zusammen ab. Ich tausche mit den Eltern von Leon Telefonnummern aus, sie wollten abends für alle Fälle noch anrufen. Mit einem Halt an der Eisdiele fuhren wir heim. Bei uns packte er dann sein Spielzeug aus. Ein nagelneuer, kleiner Bomber. In grün, braun, grau, weiß. Nicht ganz so geschmackvoll, dachte ich. Aber natürlich ist mir auch klar, dass ein Junge mit sowas spielen will. Bin ja nicht blöd. 2 Stunden lang fast hat er das Ding durch unsere Küche fliegen lassen. Hat Zisch- und Donnergeräusche dazu gemacht, ohne seiner Freundin auch nur einen Moment Aufmerksamkeit zu schenken. Wir ließen ihn machen. Sie sagte selbst nichts dazu und protestierte nicht, ließ ihn machen. Man kommt eben nicht immer so zusammen, wie man gedacht hat. »Krieg finde ich cool«, sagte er irgendwann aufreizend zu mir. Er hatte wohl bemerkt, dass er allein war, dass niemand ihn beachtete. »Mein Gott, ich habe ihn beim Abendessen nur einfach ein bisschen aufgeklärt, nichts weiter. Ich habe so ein bisschen nachgefragt, ob er denn wüsste, was Krieg überhaupt sei. Schließlich ist es auch blödsinnig, auf so eine Provokation gar nicht zu reagieren. Da hat er gesagt, das sei Schießen. Und ich habe halt bloß gefragt, ja, Schießen, echtes Schießen oder wie? Und er hat gesagt, richtig Schießen eben. Ich habe ihm dann nur gesagt, stimmt, richtig Schießen, Totschießen eben, peng. Sodass man nicht mehr aufsteht.
nicht mehr nach Hause geht und tot ist. Und dass man sich das kaum vorstellen kann. Sogar Leute, die es schon erlebt hätten, dabei gewesen sind, könnten es sich kaum vorstellen. Er hat gegrinst und gesagt, wie bei Opa. Dass einer gerade gestorben war, davon hatte sie schon mal gesprochen. Aber was soll ein Kind von 6 Jahren groß begreifen an einer Sache, an der es für niemanden etwas zu begreifen gibt? Außer vielleicht, dass es selbst offenbar quicklebendig ist, das Kind, hatte ich gedacht. Und meine Lebensgefährtin machte mir eine Geste, ich sollte aufhören. Aber da sagte Leon mit altkluger und gleichzeitig belustigter Stimme, wir sterben ja alle. Ich nehme an, dass ich so genickt habe, wie meine Lebensgefährtin später behauptet hat. Wieso auch nicht? Und dann sagte er zu mir, und du vor mir.
Du vor mir. Und dazu sein Grinsen. Ein Grinsen, das ausprobiert, ob es überlegen sein kann, aber durch die kleinste Störung ins Verlegene, ins Entlarvte und Dümmliche kippt. Ein Grinsen, das nach Aufklärung schreit. Was soll man da antworten? Stimmt, wenn alles normal läuft, sterbe ich vor ihm. Ich bin ja viel älter. Und kurz drauf, nach einem Bissen vom Pfannkuchen, Krieg fände er nur zum Spaß lustig. Ach so, verstehe, zum Spaß. Geht in Ordnung, Kinder sind halt nun mal Kinder.
Kinder spüren, was man sagen will und vor allem, wo man recht hat. Bin ich mir sicher. Man kann sich das ganze Getue sparen. Weil wir dieses Geplänkel schon gehabt hatten, Gespräch will ich es gar nicht nennen, aber das Wort war also schon gefallen, da habe ich vorgestern, Silvester, auch schmucklos gesagt, das ist Krieg, als die Nachrichten aus Nablus berichteten. Sie fragte dann, was das wäre. Bürgerkrieg. Sie wusste es ja und wollte sicher keine Ausflüchte hören oder Umständlichkeiten. Ich finde auch, dass die Kinder ein Recht haben auf die paar Erfahrungen, die wir gemacht haben. Sie haben ein Recht auf die paar Informationen, die wir geben können, aus den kleinen oder mittlerweile vielleicht schon mittelgroßen Wohnungen mit Terrasse, die wir irgendwie vom Wohnungsmarkt abgezogen haben. Auf dem Bildschirm schreckten gerade die Jugendlichen, die in Nablus Steine geworfen hatten, unter einer Detonation zusammen, die von einem trockenen Knall begleitet wurde, als ich bei Bürgerkrieg angekommen war und überlegte, ob oder wie man hier zwischen Krieg und Bürgerkrieg unterscheiden könnte und welche Auswirkungen das im Völkerrecht hätte. Sie zuckte leicht zusammen, fast wie die Kinder auf der Straße. Die Kamera wurde erschüttert, das Bild wackelte einmal kurz. Die Jugendlichen rannten auseinander und sie saß nur ganz stumm da. Meine Lebensgefährtin rief, das Essen sei fertig, und sie sprang sofort auf. Ich machte den Fernseher aus, als könnte man die Welt damit abschalten und Ruhe in seine verlogenen 4 Wände bringen, dachte ich, und gebe zu, das scheint übertrieben. Wie es sich an Tagen wie Silvester eben gehört. Ich kann mir nicht helfen. An Fortschritt glaube ich nicht. Daran, dass es eine definitive Entwicklung gibt, wo nur die Folge der Hysterien zu sehen ist. Kaum hat man eine überstanden, wird die nächste schon auf dem silbernen Tablett serviert. Und sei es auch nur ein Elektron, man lehnt sich ermüdet zurück und lässt laufen. Wieso soll ich da Leon nicht sagen, dass wir allesamt Glück hatten, dass wir nicht hin mussten bis jetzt? Stolz hatte er noch gesagt, Opa war im Krieg. Das wusste er. Krieg. Das soll nicht auch noch so ein Wort sein wie Jude oder Schwarzer, das man nicht ohne Hilflosigkeit aussprechen kann. Ohne Schuldbekenntnis im Tonfall versucht man es auszusprechen, als ob man in der Lage sei, an der Bedeutung etwas zu ändern. Und der Krieg war im Fernsehen, als wir feierlich werden sollten und wollten. Und okay, warum soll man nicht mal feierlich sein? Einmal im Jahr, wenn alle es eben wünschen. Nur die Nachrichten, unsere letzte Heimat. Sie kümmern sich eben nicht um Feierlichkeiten, wegen Kindern etwa, die im Zimmer sind, denen man alles so lange wie irgend möglich vorzuenthalten gewohnt ist. Das merken sie schließlich immer und antworten verständlicherweise mit Verachtung, die man ihnen aus den Augen liest, beinahe begierig. Schließlich gibt es an sowas wie Neujahr nur 2 mögliche Konstellationen. Entweder man hatte fürs letzte Jahr Pläne oder man hatte sie nicht.
Pläne. Nicht irgendwelche, sondern ernsthafte, schöne, großartige Pläne. Menschliche Pläne. Zum Beispiel seine Ehe retten. Gegen alle Ratschläge. Und dann sieht man, dass nichts geht. Und Neujahr ist eine Niederlage. Die 2. Möglichkeit, man hatte keine solchen Pläne, will also seine Ehe zum Beispiel gar nicht erst retten. Dann ist Neujahr der Gipfel der Sinnlosigkeit. Man hat dann ja auch nicht vor, fürs nächste Jahr welche zu machen. Irgendwelche Pläne, große oder kleine. Es macht ja eh jeder, was er will.
Mit leeren Händen steht man da und verlegt sich bestenfalls noch darauf, dass jetzt der Sommer nicht mehr hinter einem, sondern vor einem liegt. Man beginnt zu bangen, ob es statt auf einen mittelmäßigen, auf einen guten Sommer zugeht, in dem nachts die Fenster offen stehen
und man wieder das Rumpeln der kilometerentfernten Eisenbahn hört und das Stöhnen der Frau im Hinterhaus der Parallelstraße schräg gegenüber. Man bangt bestenfalls um lockere Sonntage an einem Badesee. Und die Kinder? Die freuen sich auf ihren nächsten Geburtstag. Sie sagen zum Beispiel, dieses Jahr werde ich 7. Sie hat es so gesagt. Sie hat gesagt, dieses Jahr werde ich 7. Also auch dieses Jahr. Geburtstage, Neujahr, Muttertag und andere Hysterien, größere und kleinere Potenzierungen der Zeit, deren Widersprüchlichkeit auf ewig inakzeptabel ist, zwischen dem Augenblick, der schön und unschön ist und doch stehen bleibt, und der ozeanischen Unbeschränktheit oder wenigstens dem sicheren Ende, das auf jeden von uns wartet, pure Verschwendung, die reine Haltlosigkeit. Mich hat es überhaupt nicht gewundert, als sie fragte, warum die das machten. Wir waren schon beim Essen, aber sie noch bei den paar Bildern aus Nablus und der Frage, wieso die nicht auch in Ruhe Silvester feierten. Eine kaum unlogische Frage. Die Leute könnten sich in einem Streit nicht einigen, habe ich wohl gesagt, wie meine Lebensgefährtin behauptet, und ihr Name Gabriele, muss ich zugeben, fängt an, mich zu stören. Irgendwann seien sie sehr müde geworden, soll ich gesagt haben, und dann hätte es geknallt. Und nun kämen sie überhaupt nicht mehr dazu, sich auszuruhen. Keiner fände ein Ende. Das würde doch im Kindergarten nachmittags auch manchmal nicht anders sein, wenn sie mittags nicht schliefen. Der Vergleich zog nicht so recht, das merkte ich. Vielleicht deshalb sagte ich wohl, wenn es überhaupt stimmt, was meine Lebensgefährtin behauptet, dass man ihnen nichts beibringen könnte. Und das Beste wäre eigentlich, sie gingen sich aus dem Weg. Und sie sagte, wie Mama und du. Und ich sagte, meint meine Lebensgefährtin, dass das nicht ganz falsch sei oder sogar ziemlich richtig. Oder wie sie und Markus im Kindergarten, seit sie sich gegenseitig gebissen und beide geblutet hatten. Nur, dass die da im Fernsehen leider keinen Platz hätten, habe ich angeblich gesagt, um sich aus dem Weg zu gehen. Zumindest, dass sie glaubten, sie hätten keinen Platz, soll ich gesagt haben. Dass die sich nämlich gerade um einen bestimmten Platz stritten, beziehungsweise um einen bestimmten Hügel in einer bestimmten Stadt, was von außen kaum jemand verstehen könne, habe ich angeblich gesagt, laut meiner Lebensgefährtin. Aber normalerweise, wenn man ein bisschen älter wird, habe ich dann offensichtlich gesagt, dann verstünde man ja besser und ginge weg, bevor man nicht mehr könnte und es zwangsläufig knallte. Und irgendwann würde es einen Tag geben, wo auch die im Fernsehen das kapieren würden. Meine Lebensgefährtin stimmte mir zu und goss ihr Sprudel nach. Alles andere, habe ich offenbar gesagt, sei Hysterie. Und sie wollte dann wissen, was Hysterie wäre, aber meine Erklärung unterbrach sie mit der Frage, wie alt man werden müsse, um zu wissen, wann Streiten keinen Sinn mehr hätte. Ich sagte bloß, angeblich, je älter, desto besser. Und halt, dass je mehr man gestritten hätte, desto besser würde man eben einfach verstehen. Normalerweise, dass viele Sachen, die man so hoffen würde, ganz aussichtslos seien und reiner Zeitvertreib. Ich fürchtete, dass sie sagen würde, also je mehr man streitet, desto besser, weil man dann schneller wüsste, dass es keinen Sinn habe. Aber meine Lebensgefährtin winkte glücklicherweise schon wieder ab, sodass sie nichts sagte. Aber ich sagte jetzt, sagt meine Lebensgefährtin, zum Beispiel gleich nach dem Flop mit den Computern zu 2000. Da haben sie gesagt, jetzt haben wir das Gen und werden unsterblich. Das war natürlich ein Fehler, denn sie fragte, was haben die? Und ich erklärte die ganze Geschichte mit dem Gen so ausführlich, wie es mir angeraten schien für ein Kind und dass das Gen entziffert zu haben noch nicht bedeute, es lesen, geschweige denn umschreiben zu können. Ich könne schließlich auch kein Spanisch, bloß weil ich die Buchstaben kenne. Aber Hoffnungen gäbe es schon, dies und das besser machen zu können. Zum Beispiel müsste vielleicht Onkel Thomas, so nannte ich ihn, weil wir ihn so nennen, nicht mehr immer mit dieser Spritze hantieren, weil sie ihm eine neue Bauchspeicheldrüse im Reagenzglas züchten und anschließend im Krankenhaus einpflanzen würden. Sie sagte nichts, behauptet meine Lebensgefährtin. Also ich soll also behauptet haben, dass seinen Söhnen und Töchtern das Gen eines Tages gleich repariert werden könnte. Und dass dann die Söhne und Töchter der Söhne und Töchter von Onkel Thomas, und sie unterbrach mich, indem sie sagte, die Enkel, und ich sagte genau, die Enkel, dass die mit dem Problem nicht mehr zu tun hätten. Die Zuckerkrankheit wäre dann ausgerottet und dann würden alle älter werden mit der Zeit und andere Krankheiten könnte man auch ausrotten und dann würden alle immer älter und älter und das sei schon faszinierend, vor allem wenn man bedenke, dass mein Großvater noch an einer Grippe gestorben sei, wegen der man sich heute kaum noch krank schreiben lassen könne und aus der eigentlich nie wieder eine Lungenentzündung werden müsse. Sie sagte darauf eine Weile nichts. Kein Problem, irgendwann 100 zu werden, oder 150, sagte ich vermutlich deshalb. Und meine Lebensgefährtin sagte, das würde wohl noch lange dauern, weil sie ein wenig ungläubig und verständnislos zu gucken anfing. Dann lachten wir plötzlich los. Draußen war auch eine verfrühte Rakete zu sehen, die ihren Farbregen auf die Stadt versprühte. Und wir feierten anschließend Silvester. Und sie verkroch sich bei den Knallern auch nicht, sondern sah von der Terrasse aus lächelnd das Feuerwerk über der Stadt an. Das schönste Silvester seit Jahren war es. Das Schönste, das ich mit ihr erlebt habe. Und ich bin mir sicher, dass sie das nicht anders sieht oder sähe, wenn sie überhaupt so relativierend denken würde. Erst beim Frühstück gestern fragte sie dann, wie lange das wohl dauern würde, bis man 150 wird. Meine Lebensgefährtin sagte sanft, dass sie wohl meinte, wann das möglich sein würde. Und sie nickte. Und meine Lebensgefährtin sagte, dass wir das wohl nicht mehr erleben würden. Aber da sagte sie, dass dann aber die Leute viel besser wüssten, wann sie sich nicht mehr streiten sollen, wenn alle viel älter sind, weil sie viel besser verstanden haben, wann es keinen Sinn mehr hat, sich zu streiten. Und die ganze Streiterei verschwände aus der Welt, wie die Spritzen von Thomas. Theoretisch, sagte ich nach einer längeren Pause, weil jemand schließlich antworten musste, theoretisch könnte das sein. Und sie fragte, was? Und ich sagte, dass wenn die Menge an Erfahrungen auch so stark zunimmt, weil jeder 150 wird, dass die Welt sich dann radikal verändert. Sie verstand das nicht gleich. Und ich sagte deshalb nochmal, sie hätte recht. Das müsste die Welt auf jeden Fall verändern. Eigentlich. Und der Gedanke sei sehr interessant. Und dass niemand tatsächlich wissen könne, was kommt. Und man natürlich nicht wüsste, ob die Altersmilde oder der Altersstarrsinn überwöge. Dass man nicht wissen könnte, ob es eine Natur gäbe für einen unnatürlichen Zustand, wie es eine Natur gäbe für die Pubertät oder die Wechseljahre, obwohl die Lebenserwartung der Frau in einer vorindustriellen Gesellschaft gerade mal 35 betrug, ob es eine Natur für 100 Jahre gibt oder 110, wie es eine gibt für die Entwicklung der Geschmacksnerven mit 30, die es unmöglich machten, einen Whisky mit 15 zu mögen. Dass ich davon ausgehen würde, sagte ich, dass mehr Wissen in der Welt besser sei als weniger Wissen und deshalb vom Überwiegen der Altersmilde überzeugt sei und man es dann ja schon sehen würde. Sie nickte, glaube ich. Und meine Lebensgefährtin sagte, erst abends, als die Kleine im Bett war, ich hätte vergessen, an das Atom zu denken. Was? Das Atom hätte ich einfach vergessen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und ich sagte, dem sei man halt nicht gewachsen. Na ja, sagte meine Lebensgefährtin. Bis ich sie eben wieder bei ihrer Mutter ablieferte, war jedenfalls alles völlig normal. Der ganze Tag gestern. Wir sind auf dem Spielplatz gewesen, ihrem Lieblingsspielplatz und beim Italiener. Eis gab es selbstredend auch. Und noch heute Morgen war alles normal. Nur schluchzte sie plötzlich, als ihre Mutter sie in den Arm nahm. Vielleicht aus Erschöpfung eben, nehme ich an.
Was reden wir mit ihr über so einen aussichtslosen Unsinn? Nur weil Silvester und Neujahr ist, man ein weißes Herz hat, mit Verfallsdatum. Weil es erfunden ist, durch und durch ersponnen, reine Fiktion, nichts als Zeitvertreib, durch und durch hysterisch also. Klar versucht jeder am nächsten Tag so zu tun, als sei nichts gewesen. Klar, dass sie da heult. Scheiße, nächstes Jahr, das ist sicher, beziehungsweise dieses Jahr machen wir das anders, ganz anders. Ist ja klar, weil es so sein muss, so geht das schließlich nicht weiter.